Wer von euch ist ein Pendler? Wer von euch fährt jeden Morgen zur Arbeit und wieder zurück? Okay, alle ÖV-Pendler. Gibt es irgendwelche ÖV-Pendler, die jetzt pendeln oder früher mal pendelt haben für ein Zeitchen? Okay, doch ein paar. Okay, manchmal, ich habe das auch gemacht, und zwar in meiner Kantizeit und auch in meiner Studienzeit, habe ich jeden Morgen, bin ich während der Kantizeit von Endigen auf Wettigen in die Kante gefahren. Und immer eine halbe Stunde Busfahrt gehabt. Und normalerweise passiert ja eigentlich nichts. Ich habe das Gefühl, beim Pendeln gibt es manchmal so ein bisschen unausgesprochene Regeln. Ich sprich dich nicht an, wenn du mir keine Antwort gibst. Und ich hock nicht neben dich, wenn es muss sein, aber du machst bitte das Gleiche auch nicht. Und ich starre in meine Ecke und du starrst bitte in deine Ecke. Wir landen ein bisschen in Ruhe und hocken so weit auseinander, wie es irgendwie möglich ist. Und das macht das Pendeln ziemlich langweilig, ohne dass irgendetwas passiert normalerweise. Und bei mir war das auch so gewesen. Zu 99,9% der Tage und an dem einen Tag ist etwas anderes passiert. Und das werde ich euch jetzt erzählen. Und zwar habe ich den Morgen, bin ich eben in die Kante gegangen und habe mich parat gemacht, alles eingepackt, zu der Bushaltestelle gelaufen. Der Bus ist pünktlich gekommen, ich bin eingestiegen und habe mich in meinen Standardsitz, in meine Standardecke reingekuschelt und habe es bequem gemacht. Und der Bus ist losgefahren. Und dann zu Längnau hat der Bus angehalten. Und so ein kleiner Bub, erste Klasse, Einschulungsklasse, Alter, ist aufgestanden und wollte zu der Tür rausgehen. Und dann macht es, die Tür geht zu, die Bus fährt weiter. Und der Bub geht wieder zurück an seinen Sitz. Und ich habe das gesehen und dachte, so zuerst das Pendlerherz in mir, und dachte, ah oh ja, der hätte schon etwas gesagt, wenn er Hilfe braucht. Und habe mich da wieder, habe da wieder zum Fenster rausgeschaut, oder? Und dann irgendetwas hat mich nicht losgelassen. Irgendwie habe ich wieder zu dem Buben übergeschaut und gesehen, dass er angefangen hat zu brüllen. Ja, und dann habe ich halt die Pendlerregeln gebrochen und bin aufgestanden, bin zu einem Herrn gegangen und habe gesagt, hey, ist alles okay bei dir? Und er brüllt einfach nur. Und sage ich, kann ich dir irgendwie helfen? Und er brüllt immer noch. Und dann sage ich, du, hättest du dort zu Längnau vorher aussteigen? Und dann, aha. Und dann sage ich, ah ja, kein Problem, ich weiss, was du machen musst. Fahrst einfach eine Station weiter, steigst aus, läufst über die Straße, Bus kommt, wartest auf den Bus, steigst wieder ein, fahrst wieder zurück, padadading, und du kannst in die Schule. Dann schaue ich mit grossen Augen an. Und dann habe ich gesehen, dass er so ein Natter in der Hand hat. Das hat so ein bisschen zittert und brüllt. Und dann habe ich gesagt, ja, oder lügst du einfach die Mami an auf dem Natter? Und ich weiss nicht mehr, wieso es nicht gegangen ist. Irgendwie, das Natter hat nicht funktioniert, die Mami hat nicht abgenommen. Irgendetwas war es, auf jeden Fall hat er hat das irgendwie auch nicht geschafft. Und dann in dem Moment, oder ich habe es nochmal probiert zu erklären, was er jetzt genau machen muss, oder vorher fahren, aussteigen, überall laufen, warten, zurückfahren und dann bist du in der Schule. Aber irgendwie hat es einfach nicht so gelegt, der war einfach emotional durch. Und dann bin ich vor der Entscheidung gestanden, okay, was ist jetzt wichtiger? Meine Schulstunde? Meine Mathe-Stunde? Oder dass der Bub seinen Weg in die Schule findet. Und dann habe ich oder, im Kopf, oder kommen dann all die Sachen, ja, aber dann hast du eine Absenz. Und also, wenn einem Bub zurück in die Schule helfen, ist kein offizieller Absenzgrund. Oder ich kann dann nicht darauf gehen, dass das dann nachher entschuldigt wird. Dann hat die eine unentschuldigte Absenz im Zeugnis. Aber ja, bei mir hat dann natürlich der Bub gewonnen. Mensch ist irgendwie doch wichtiger wie Papier. Und ich bin mit ihm mitgefahren, ich bin mit ihm ausgestiegen, ich bin mit ihm über die Straße gelaufen, ich bin mit ihm sogar wieder im Bus zurück eingestiegen, wieder zurück auf Längnau gefahren, mit ihm ausgestiegen und habe ihn dann noch gefragt, ob er noch Hilfe braucht, um mit Schule zu finden. Das hat er dann aber selber geschafft und ich bin wieder über die Straße, habe wieder auf den Bus gewartet und den nächsten Bus genommen, bin in die Schule gegangen. Und ja, mein Mathelehrer hat schon ein bisschen blöd geschaut, als ich dann da so einen Roman geschrieben habe und beschrieben habe, was genau passiert ist. Aber er hat dann das unterschrieben und ich bin nicht in Problem gekommen. Aber eine Woche später, an der Bushaltestelle, gleich am Morgen, kommt eine Mami auf mich zu. Tränen in den Augen. Danke so viel mal, dass du meinem Sohn geholfen hast. Du bist mein Engel gsi an diesem Tag. Du bist mein Retter gsi. Und das war schon ein spezielles Erlebnis gewesen, einfach dürfen der Held sein. Ich bin für die Familie, an diesem Tag bin ich der Held gewesen. Es hat sich mega gut angefühlt. Ich weiss nicht, ich glaube, unter euch gibt es noch mega viele andere Alltagshelden. Die einen von euch wissen jetzt vielleicht, dass sie ein Alltag sind. Andere leben einfach ihr Leben und sind so Helden und wissen es vielleicht gar nicht. Und wir alle sind das manchmal. Und ich glaube aber ganz häufig, ja, brauchen wir auch einen Held, finden wir uns in den Schuhen von dem kleinen Bub und stehen vor einer unüberwindbaren Situation und denken, wie soll ich das schaffen? Und die Spannung, wenn wir heute ein bisschen anschauen, Held sein, Held brauchen. Und in der Bibel gibt es eine mega schöne Geschichte dazu. Und es ist nicht so eine österliche Geschichte. Also verschreckt nicht, mir ist bewusst, heute ist Ostern. Und ich komme auf Ostern zurück. Es geht um Ostern in dieser Predigt, aber wir fangen beim David an. Und zwar möchte ich drei Momente im David seinem Leben anschauen. Es ist ja recht eine lange Geschichte. Ein Haufen Kapitel in der Bibel, wo es um den David geht. Und ich beschränke mich jetzt auf zwei. Und ich möchte jetzt einfach ein paar Sachen mit euch ein bisschen anschauen. Und zwar fangen wir an bei der Salbung von David. Das steht im 1. Samuel 16. Dort der Kontext ist, der Saul war dann König gewesen und der hat sich so gründlich übel verspielt. Der hat einfach Gott nicht gefolgt. Der hat einfach irgendwie selber gewurstelt. Und der Samuel, das war der Prophet in dieser Zeit, der hat Gott das Wort geredet, ist zum Saul hergegangen und gesagt, sorry, Friend, aber du hast deine Krone verspielt. Du wirst nicht König bleiben. Es kommt ein anderer, einer nach Gottes Herz. Und der Samuel kommt dann der Auftrag von Gott über, ja, geh auf Bethlehem, dort in der Familie vom Isai, einer von seinen Söhnen, ist der neue König. Und der Samuel geht und sucht dann da den Helden. Und es ist wirklich ein bisschen Suchen, weil der Isai hat da seine Söhne an das Treffen mitgebracht und schickt zuerst den Ältesten, soll da ein bisschen am Samuel vorbeilaufen. Und nein, der ist es nicht. Und dann der Zweite ist es auch nicht und der Nächste ist es auch nicht. Und eigentlich, last minute, in der letzten Sekunde, findet Samuel noch raus, aha, es gibt irgendwie da noch einen Sohn und den hast du gar nicht daher mitgenommen, den Isai gar nicht an das Treffen mitgenommen. Der ist noch bei den Schafen. Der ist am Schäferhüten. Und wenn man das ein bisschen verstehen, muss man wissen, Schafhirte war kein respektabler Beruf in dieser Zeit. Das hat eigentlich der niedrigste Diener gemacht. Und man kann davon ausgehen, der Isai wird Diener haben. Das war so eine patriarchische Familie, der hat bestimmt Diener gehabt, der hat ein gewisses Maß an Wohlstand gehabt. Und gleich ist sein jüngster Sohn bei der Schäfli. Gleich ist es sein jüngster Sohn, wo die niedrige Arbeit verrichtet, wo der niedrige Job abbekommen hat. Und ich glaube, da spürt man schon so ein bisschen, ja, einerseits einfach eine kaputte Vater-Sohn-Beziehung. Es gibt sogar Theologen, Spekulationen von Leuten jetzt, die sagen, ja, der Isai muss vermutet haben, dass der David vielleicht nicht mal sein liebliches Kind war. So krass ist die Kluft gewesen. Und dann, ja, holt er aber den David dann gleich noch und der Samuel sagt, mal, der ist es. Und salbt ihn zum König. Wieder erwarten von allen, wird der David zum König gesalbt in dem Moment. Und dann geht er wieder arbeiten. Der Vater schickt ihn wieder zurück zu den Schäfli. Irgendwie, selbst nachdem der Prophet höchstpersönlich dem Vater gesagt hat, der Sohn, das ist ein Held. Der Sohn hat grosses Potenzial und der Sohn wird eines Tages König sein. Irgendwie schickt er ihn wieder zurück zu den Schäfli. Und der David geht, finde ich auch impressive. Könnt ihr davor rennen und sagen, so, jetzt hole ich mir den König das Thron. Aber David geht, zurück zu den Schäfli. Ich glaube, was wir da mitnehmen für uns ist, vielleicht geht es dir so manchmal. Hast du das Gefühl, niemand glaubt an mich? Vielleicht glaubst du selber auch nicht an dich. Aber ich möchte heute Morgen den Moment nutzen und dir sagen, hey, Gott glaubt an dich. Gott hat dich genau so geschaffen, wie du bist und er hat etwas Spezielles in dich hineingelegt. Dich geschaffen für einen speziellen Zweck. Und er glaubt an dich. Er sieht etwas in dir, das vielleicht niemand anders sieht, das vielleicht nicht einmal du selber siehst. Aber Gott sieht es und Gott hat es parat für dich. Gott hat dich aus Heldenmaterial geschaffen. Du bist geschaffen, um ein Alltagsheld zu sein. Der nächste Teil, den ich mit euch anschauen möchte, ist der Moment, wo eben der Saul, ich habe schon ein bisschen erzählt, der Saul ist so ein bisschen am Abscheitern. Und der Saul wird von einem bösen Geist geplagt in dieser Zeit. Und es muss ziemlich unangenehm und übel gewesen sein. Und dann einer von seinen Männern hat dann die Idee, hey, komm, wir holen doch einen Harfenspieler. Mit seiner Musik kann er dir vielleicht dein Leid ein bisschen lindern und vielleicht geht dann der böse Geist ein bisschen weg. Und einer von seinen Männern hat auch eine super Idee. Eben im 1. Samuel 16, Vers 18 lesen wir. Einer der Männer sagte, ich denke da an einen jungen Mann, den ich einmal gesehen habe. Einen Sohn von Isai aus Bethlehem. Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Musiker, sondern auch mutig und kampferprobt. Er findet in jeder Situation das treffende Wort und sieht gut aus. Der Herr ist bei ihm. Das ist eine krasse Aufzählung. Musiker, mutig, kampferprobt, gut aussehend. Und das Wichtigste, der Herr ist mit ihm. Die Reaktion von Saul ist folgendermaßen: Sofort sandte Saul den Boten zu Isai und ließ ihm ausrichten, schick deinen Sohn David, den Schafhirten, zu mir an den Königshof. Was macht Saul? Er hat jetzt gerade eine Beschreibung gehört. Mutig, kampferprobt, Musiker, gut aussehend, redebegabt. Und findet, jawohl, den will ich haben und schickt einen. Aber im gleichen Satz von dem, was ich habe, sagt er, schick mir den Schafhirt. Er macht ihn ganz klein. Es steht nicht so genau viel über die Begebenheiten darüber. Aber ich denke, der Saul wird gewusst haben, dass sein Stern am Sinken ist. Und ich denke, der Saul wird die Auflistung gehört haben, was der David alles mit sich bringt. Was der David für ein Held ist. Er wird das alles gehört haben. Ich nehme an, er wird sich bedroht gefühlt haben. Er wird vielleicht auch eifersüchtig sein. Und er wird gewusst haben, dass diese Liste, vor allem das Letzte, der Herr ist mit ihm, wichtig ist für einen König. Das braucht ein König. Das ist das, was ein König braucht. Und er wird auch gewusst haben, dass er diese Sachen nicht mehr oder nicht hat. Also, macht ihn klein. Behaltet ihn klein, der Schafhirt. Ich glaube, wenn wir in so einer Situation sind, wo wir links und rechts schauen und merken, wow, die haben etwas, was ich nicht habe. Wow, die sind begabt. Wow, Gott ist mit denen. Dann stehen wir vor einer Entscheidung. Dann können wir links und rechts schauen und uns eingeschüchtert und bedroht fühlen. Und die anderen versuchen, so klein wie möglich zu machen. In der Hoffnung, dass wir dann doch vielleicht ein bisschen grösser dastehen. Oder wir können sie ermutigen. Wir können links und rechts schauen und denken, boah, der hat Gott etwas Gutes gemacht. Der hat Gott richtig gut geschaffen. Und wir können sie aufheben und wir können sie ermutigen. Und so eine Gemeinde wollen wir doch sein. So eine Gemeinde wollen wir sein, die füreinander da ist und die füreinander das Beste will, die ineinander das Beste sieht, die das Potenzial ineinander sieht und die einander ermutigt, aufhebt und sich freut. Ich glaube, der wahre Held, der wahre Alltagsheld, der schaut und sieht, dass da einer von hinten kommt und am Vorbeiziehen ist und freut sich. Komm, wir sind auch so. Und dann in Kapitel 17 ist die Geschichte von David und Goliath beschrieben, die viele von euch vielleicht schon gesehen haben, dass das mein Predigtext ist. Das Volk ist in einer ziemlich prekären Situation, beschreibt die Bibel. Und zwar haben die Philister und die Israeliten Krieg, die einen sind auf der einen Seite vom Tal, die anderen sind auf der anderen Seite vom Tal. Und dann passiert jeden Morgen und jeden Abend etwas Krasses. Und zwar ein Reis. 3 Meter. Mit fett bepackter Rüstung und Speer steht aus dem Philisterlager führen und schreit runter, ruft: Was wollt ihr eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Und die Reaktion der Israeliten auf das war ganz krass gewesen. Die hatten unglaublich Schiss gehabt. Die hatten Panik gehabt, steht in der Bibel. Über 6 Wochen passiert jeden Morgen, jeden Abend genau das gleiche Schauspiel. Und es findet sich nicht einer, der sich traut, gegen den Goliath zu kämpfen. Und es steht auch, dass sich über die 6 Wochen das Gerücht verteilt hat, über das ganze Volk. Und Isai wird auch von dem gehört haben. Und er hat gewusst, meine 3 ältesten Söhne, die sind dort im Krieg. Und dann holt er den David von der Schäfli und sagt, hey, geh doch mal schauen, ob meine 3 Söhne noch leben. Und schickt den David dort her. Und als David ankommt, kommt er gerade das Spektakel mit über. Und die Reaktion der Israeliten ist nicht mehr einfach Angst oder oh nein, danke, ich will eigentlich lieber nicht gegen den kämpfen, sondern es steht: Kaum hatten die Israeliten Goliath erblickt, packte sie die Angst. Sie ergriffen die Flucht. Hast du gesehen? Da kommt er wieder, riefen sie einander zu. Hört nur, wie er uns verspottet. Es war richtig Panik im Lager. Es war ein Durcheinander. Jedes Mal, wenn der Goliath vorgestanden ist. Das Volk, die Israeliten, sind vor einer unüberwindbaren Situation gestanden. Sie hatten keine Ahnung, wie sie aus diesem Schlamassel wieder rauskommen. Und einige von euch kennen die Geschichte und wissen, dass der David dann gefunden hat, also gut, wenn ihr so Angst habt, und wenn der Goliath meinen Gott verspottet, dann kämpfe ich gegen ihn. Und nur mit einem Stein und einer Schleuderin ist der David gegen diesen massiven, gefährlichen, unüberwindbaren Reis angetreten und hat gewonnen. Und wir lesen die Geschichte und wir denken immer, ich wäre gerne wie der David. Oh, die Probleme, die vor mir stehen, unüberwindbar und riesig. Ich nehme meine Steinschleuderin und ich besiege sie. Irgendwie muss ich sie ja überwinden. Ich glaube aber, eigentlich dürften wir uns ganz gerne auch mit dem Volk identifizieren. Ich glaube, eigentlich sind wir wie das Volk konfrontiert mit einem unüberwindbaren Gegner. Der unüberwindbare Gegner, das ist unser Versagen. Der Tod, der ewige Tod. Wir haben keine Chance, allein in den Himmel zu kommen. Wir haben keine Chance, uns selber zu retten. Unüberwindbar steht der Gegner vor uns. Und der David ist ein Vorbote von Jesus. Jesus selber sagt es im Johannes 5, 39. Die ganze Schrift zeigt auf mich. Die ganze Schrift zeigt auf Jesus. Das ganze Alte Testament ist perfekt für einen Ostergottesdienst. Weil das ganze Alte Testament zeigt auf Jesus, aufs Kreuz. Alles, was geschrieben ist im Alten Testament, zeigt auf Jesus. Alles geht um Jesus. Und der David war ein Vorbote von Jesus. Der David hat den Goliath besiegt. Und Jesus hat den Tod besiegt. Am Karfreitag haben wir das zusammen gefeiert. Wir haben zusammen gefeiert, dass all unsere Verfehlung, alles, was wir falsch gemacht haben, der Tod, Jesus hat es am Kreuz getragen. Krankheit, Jesus hat es am Kreuz getragen. Das haben wir gefeiert, dass wir dürfen frei sein dürfen. Dass er das getragen hat. Und an Ostern feiern wir nicht nur, dass er es getragen hat, nicht nur, dass wir dürfen frei sein, sondern an Ostern hat er den Sieg getragen. An Ostern hat er wie der David, der Goliath, hat er den Tod besiegt, den Tod überwunden. An Ostern hat er den Tod getroffen und besiegt und überwunden. Und wir dürfen frei sein. Ja. Und vielleicht gibt es jetzt ein paar von euch, die das hören und denken, aber ich war immer der David gewesen, wenn ich mir die Geschichte vorgestellt habe. Ich wäre so gern wie der David. Und ich habe vorher ja auch gesagt, hey, ihr seid aus Heldenmaterial geschaffen, jeder einzelne von euch. Und das ist wahr. Ihr seid wirklich aus Heldenmaterial geschaffen. Gott hat euch, dich, in seinem Ebenbild geschaffen. Er hat etwas in dich hineingelegt, einen Zweck, etwas Spezielles, etwas, was nur du kannst auf dieser Welt machen. Und wenn du es schaffst, in diesen Zweck hineinzustehen, dann wirst du ein Alltag. Ein Held. Dann wirst du ein Held, ein Alltagsheld. Aber zuerst brauchst du Rettung. Zuerst müssen wir Jesus annehmen. Sonst kommen wir nie dorthin. Sonst kommen wir nie in diesen Fleck hinein, in den Zweck hinein. Und genau für das möchte ich euch jetzt den Moment geben. Komm, wir machen alle schön die Augen zu. Jesus hat alles gezahlt. Er hat alles gegeben. Wenn du jetzt da bist und keine persönliche Beziehung zu Gott hast, wenn du jetzt da bist und nicht so genau weißt, ob du gerettet bist, wenn du jetzt da bist und vor etwas Unüberwindbarem stehst und keine Ahnung hast und dringend Rettung nötig hast, dann ist der Moment jetzt für dich. Und ich werde dir die Chance geben, dein Leben Jesus zu geben. Ich werde dir die Chance geben, deinen Retter zu finden, gerettet zu werden. Ich zähle jetzt dann auf drei, und wenn ich bei drei angekommen bin und du sagst, mal, ich will die Rettung annehmen, dann bitte ich dich einfach, geschwind die Hand aufzuheben. Eins. Jesus hat dich unglaublich lieb und er wartet auf dich. Zwei. Er hat alles gezahlt. Alles, was du noch machen musst, ist Ja sagen. Drei. Jetzt darfst du die Hand aufheben. Also cool. Das ist etwas vom Schönsten für mich, wenn Menschen ihr Leben Jesus geben. Ich möchte jetzt mit euch beten. Ich mache es so, ich bete das Gebet vor und ihr dürft einfach mitbeten. Und ich bitte alle, die schon mit Gott unterwegs sind, einfach auch laut mitzubeten, als Unterstützung für die, die das jetzt zum ersten Mal beten. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt vor dich genauso, wie ich bin. Und ich sehe, dass ich Rettung nötig habe. Und ich will deine Rettung annehmen. Du hast den Tod überwunden. Und darum darf ich frei sein. Ich will dir nachfolgen. Und von jetzt bis in alle Ewigkeit gehöre ich zu dir. Amen. Ich habe euch noch etwas mitgebracht. Und zwar, wo ist es jetzt? Ich habe euch ein Lied mitgebracht. Für alle die von euch, die es gerne ein bisschen poetisch haben. Ich möchte gerne jetzt den Liedtext vorlesen. Steht da, du warst das Wort direkt am Anfang, eins mit Gott, dem höchsten Herrn, die Pracht verborgen in der Schöpfung und durch Christus nun zu sehen. Den Himmel wolltest du nur mit uns, so brachtest du Jesus ihn her. Die Schuld war groß, die Liebe größer, nichts trennt uns jemals von dir. Der Tod hat verloren, zerrissen der Vorhang und Sünde und Grab schweigen vor dir, die Himmel laut tosend, voll Herrlichkeit lobend, weil du nun auferstanden bist. Du hast keinen Gegner, keiner vergleichbar. Gott, du regierst für alle Zeit. Dein ist das Reich und dein ist die Ehre, dein Name thront in Ewigkeit. Die Schuld ist gross, aber die Liebe ist grösser. Jesus hat das getragen am Kreuz. Komm, wir preisen unseren Gott, dass er den Tod überwunden hat. Sünde und das Grab schweigen vor Gott. Egal wo du stehst, egal was für unüberwindbare Probleme vielleicht vor dir sind, Jesus ist grösser. Auch wenn du mit Kranken kämpfst, oder mit einem schlechten Selbstwertgefühl, Jesus ist grösser. Der Name von Jesus steht über allem. Und er hat das bewiesen in seiner Auferstehung. Als er wieder auferstanden ist, hat er ein für alle Mal das Machtverhältnis geklärt. Ein für alle Mal ist er auferstanden. Er ist der Einzige, der vom Tod zurückgekommen ist und nicht wieder gestorben ist. Er hat gesiegt. Und das wollen wir zusammen feiern heute Morgen. Und ich wünsche mir, dass das einen Einfluss auf deine innere Haltung hat. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dass du darfst aufrecht laufen. Und dass du darfst wissen, hey, ich habe den Sieg in mir innen. Jesus ist der Sieger. Egal was kommt, egal was vor mir steht, egal wie unüberwindbar. Jesus ist grösser. Der Name von Jesus ist höher und grösser und schöner.